Heute ist Freitag, der 7.3. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die Kehrtwende von März zum Sondervermögen und der Schuldenbremse. Dann geht's weiter zum EU-Sondergipfel und zuletzt noch in die USA, wo Trump auf Unruhen wegen seines Zollstreits reagiert. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir beginnen in Deutschland mit einem Bruch, der sich bereits vor dem Amtsantritt der neuen Regierung abzeichnet. Friedrich Merz hatte die Ampelkoalition ja jahrelang dafür kritisiert, dass sie aus seiner Sicht nicht verantwortungsvoll mit den Staatsausgaben umgegangen ist. Wie wir alle wissen, geriet die Regierung schließlich genau aus diesem Punkt ins Wanken und ist am Streit über neue Schulden zerbrochen. Im Wahlkampf hielt Merz dann auch an seinem Kurs fest und hat die Sozialdemokraten scharf in der Haushaltsfrage attackiert. Und da hat er immer betont, Zitat, das ist ein Weg, den die Sozialdemokraten immer wieder bestreiten, höhere Schulden, höhere Steuern und höhere Staatsausgaben. Es ist ja dann irgendwie auch naheliegend, dass die Wählerinnen und Wähler der CDU/CSU gerade deshalb ihre Stimme dieser Partei gegeben haben oder diesen Parteien, weil sie erwartet haben, dass Merz diesen Kurs nicht mitgehen würde. Doch politische Prinzipien können schnell auf die Probe gestellt werden, vor allem wenn man sich in Koalitionsverhandlungen befinden möchte. Und so sieht es jetzt wohl auch aus, wenn so ein bisschen Realpolitik und Regierungsverantwortung bei Merz an die Tür klopft. Am Dienstag wurde bekannt, dass sich die Union und SPD bei ihren Sondierungsgesprächen überraschend auf ein Schuldenprogramm geeinigt haben. Demnach sollen 500 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren in ein neues Sondervermögen für Infrastruktur fließen. Gleichzeitig soll auch die Schuldenbremse, die im Grundgesetz festgelegt wurde, für Verteidigungsausgaben aufgeweicht werden. Ja, dabei nutzt Merz die jetzige Situation, in der sich die Ereignisse aus den USA seit dem Amtsantritt von Trump überschlagen. Auch wenn Merz mit dem Sondervermögen und der Schuldenbremse radikal mit den zentralen Wahlversprechen der Union bricht, verfolgt dabei aber natürlich auch eine Strategie. Er hofft, dass das Schuldenpaket von Union und SPD jetzt schnell in den nächsten Wochen durch den Bundestag kommt, damit sein Wortbruch auch schnell wieder vergessen wird. Ja, denn schließlich hätte er dann das Finanzproblem gelöst, an dem die Ampelkoalition zerbrochen ist. Ja, interessante Überlegung. Am Dienstagabend hat Friedrich Merz dann noch eilig eine Fraktionssitzung einberufen. Fast alle sind von den Schritten überrumpelt worden und haben aus dem Fernsehen von dem Schuldenprogramm erfahren. Der Spiegel will erfahren haben, dass ein Mitglied des CDU-Wirtschaftsflügels an diesem Abend eine SMS mit den Worten »Die Partei brennt« verschickt haben soll. Auch wenn sich zahlreiche Außen- und Verteidigungspolitiker an diesem Abend gemeldet haben und von ihrer Erleichterung berichtet haben, dass Deutschland und damit auch Europa wieder da seien, gibt es auch in den eigenen Reihen Kritik. Bei einem Kritiker zum Beispiel hat es sich um Ralf Brinkmann gehandelt, der 2022 von Friedrich Merz als Fraktionschef abgelöst wurde. Zum Thema Schulden hat Brinkmann dann deutlich gemacht, dass es sich bei dem Schritt von Union und SPD haushaltspolitisch um eine Zeitenwende handele. Weiter hat er erklärt, Zitat, das ist ein Schritt, den wir in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht haben und wo wir eigentlich auch immer in die andere Richtung argumentiert haben. Dementsprechend ist das schon was ganz Besonderes, was heute Abend passiert ist. Ja, was ganz Besonderes, so kann man es auch sehen. Auch wenn Brinkmann das Aufweichen der Schuldenbremse nachvollziehen könnte, ist er beim Sondervermögen für die Infrastruktur skeptisch. Dafür hat er Merz auch stark kritisiert, weil es sich um eine 100%ige SPD-Forderung handeln würde. Und er hat weiter erklärt, Zitat, wir sind 8 Wochen durch den Wahlkampf gerannt und haben gesagt, sorry, das machen wir nicht, das müssen wir aus den laufenden Mitteln rauskriegen. Auch wenn Merz versucht, Brinkmann zu beschwichtigen, indem er erklärt, dass das Sondervermögen für 10 Jahre gestreckt wird, sind es ja immer noch 50 Milliarden Euro pro Jahr und das sind auch immer noch 10% des ganzen Bundeshaushaltes. Brinkmann bleibt auf jeden Fall ganz schön unzufrieden. Doch neben den Stimmen aus den eigenen Reihen ist die Union und SPD für ihr Vorhaben auch auf die Stimmen der anderen Parteien angewiesen. Mit den Grünen würden sie die benötigte Zweidrittelmehrheit erreichen, doch auch die lassen bisher ihre Zustimmung zum Finanzpaket doch offen. Dazu hören wir mal rein, was die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, zu sagen hat.
Ob wir am Ende diesen Grundgesetzänderungen zustimmen werden, ist offen. Wir haben eine Reihe von Fragen und Sie wissen, dass wir auch eine eigene Haltung haben.
Und zu der Reihe an Fragen zählt auch die, ob es unter anderem das richtige Verfahren sei, noch mit dem alten Bundestag zu entscheiden. Außerdem kritisieren die Grünen, dass der Klimaschutz in den Plänen fehle. Und auch die FDP kritisiert das Sondervermögen zur Instandsetzung der Infrastruktur. Auf dem politischen Aschermittwoch hat FDP-Fraktionschef Dürr dazu gesagt, Zitat, Sondervermögen ist am Ende auch Schulden, vielleicht mit einem, sagen wir mal, medialem Schleif hier drum, aber es sind am Ende Schulden. Beide Parteien scheinen also nicht sonderlich begeistert zu sein, wie es weitergeht, aber darüber werden wir wieder sprechen.
Werbung.
Wenn ihr zwischendurch mal einen Blick in die Shownotes werft, dann seht ihr dort ja auch, dass ich da ganz viele Quellen verlinke. Und vor allem gibt es meistens auch immer wieder ein Magazin oder auch ein Nachrichtenportal, wo ich ganz, ganz viel von verlinke. Und das ist der Spiegel. Und ihr wisst, dass ich immer wieder gerne mit dem Spiegel zusammenarbeite. Nicht nur, weil ich die Texte so sehr liebe, sondern weil ich es super sinnvoll finde, wenn man ein Abo einer Zeitung hat. Und da kann ich euch den Spiegel wie immer nur ans Herz legen. Und deshalb gibt es heute wieder eine Kleinigkeit für euch. Ihr könnt jetzt ein kostenloses S-Plus-Probe-Abo abschließen und unter allen, die das jetzt machen, verlosen wir 3 super coole Spiegel-Hoodies. Ihr könnt also 4 Wochen lang gratis alle Spiegel-Inhalte lesen und darauf zugreifen und gleichzeitig noch einen unfassbar stylischen Pulli gewinnen. Ich habe den selber ja auch zu Hause und ich zeige euch den diese Woche auch noch in meiner Insta-Story. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Die Hoodies sind fair in Portugal produziert, bestehen zu 100% aus Baumwolle, sind oversize geschnitten und in einem wirklich schönen, schlichten Schwarz gehalten. Es lohnt sich also auf jeden Fall teilzunehmen, 4 Wochen gratis lesen und dabei noch schick angezogen sein. Was kann man eigentlich mehr wollen? Ihr findet den Link, um teilzunehmen, in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und ganz viel Glück beim Gewinnspiel.
Werbung Ende.
In Brüssel haben sich gestern die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zum EU-Sondergipfel getroffen. Thema waren die weitere Unterstützung der Ukraine und auch die Verteidigungsfähigkeit der EU. Beim Treffen war auch der ukrainische Präsident Selenskyj dabei. Zur Debatte steht auch ein Entwurf der Europäischen Kommission zur gemeinsamen Aufrüstung. Demnach sollen die Verteidigungsausgaben in Europa massiv erhöht werden. Kommissionspräsidentin von der Leyen erhofft sich, mit mehreren Maßnahmen insgesamt fast 800 Milliarden Euro mobilisieren zu können. Für die Frage, woher das Geld kommen soll, wird vorgeschlagen, dass die einzelnen Staaten eine Sonderregel zu den EU-Schuldenregeln für Verteidigungsausgaben nutzen könnten. Zudem soll es EU-Darlehen in Höhe von 150 Milliarden Euro geben, die für die Anschaffung von Luft- und Raketenabwehr, Drohnen- und Artilleriesysteme genutzt werden soll. Die Sache wird allerdings komplizierter, da solche weitreichenden EU-Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen. Widerstand kam bereits vom ungarischen Präsidenten Orbán und seinem slowakischen Amtskollege Fico. Beide sind Befürworter von Trump im Ukraine-Konflikt und haben eine enge Beziehung zum russischen Präsidenten Putin. Ja, weiteres Thema beim Gipfel war die Erwägung vom französischen Präsidenten Macron, verbündete Staaten unter den Schutz der französischen Atomwaffen zu stellen. Die Entscheidungshoheit über die französischen Atomwaffen solle aber in den Händen Frankreichs bleiben. Auch Merz hatte im Wahlkampf Gespräche mit den europäischen Atommächten über eine nukleare Teilhabe von Deutschland angeregt. Außerdem plant Macron ein weiteres internationales Treffen nächste Woche, bei dem es über mögliche Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine gehen soll. Natürlich schauen wir auch noch in die USA. Dort sorgt der Zollstreit von US-Präsident Trump für Unruhen, insbesondere bei den US-Autoherstellern. Darauf hat die Sprecherin des Weißen Hauses Leavitt jetzt reagiert und einen einmonatigen Aufschub verkündet. Der Aufschub gilt allerdings nur für Autos, die über das genannte nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA in die USA kommen. Das Abkommen wurde bereits in Trumps erster Amtszeit von den USA, Kanada und Mexiko unterzeichnet. Grund für den Aufschub sei laut Leavitt, dass die Autohersteller keine wirtschaftlichen Nachteile erleiden sollen. Aber reicht ein Monat aus, um den Autosektor auf neue Zölle vorzubereiten? Darauf angesprochen, hat Leavitt dann erklärt, dass Trump den Herstellern nahegelegt haben soll, ihre Produktion komplett in die USA zu verlagern, dass sie dort auch keine Zölle zahlen müssten. Die Zölle sind für die Autohersteller ein riesiges Problem, weil sie neben den USA auch in Mexiko und Kanada produzieren und Produktionsteile mehrfach über die Grenze transportiert werden. Der Ministerpräsident der kanadischen Provinz Ontario hat bereits davor gewarnt, dass innerhalb von 10 Tagen die Fließbänder stillstehen könnten und Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Die Zölle begründet Trump unter anderem mit dem Fentanyl-Schmuggel über die Grenzen. Schaut man sich allerdings offizielle Statistiken an, stammen beispielsweise nur 0,2% des beschlagnahmten Fentanyls in den USA aus Kanada. Auch beim Gespräch am Mittwoch zwischen Trump und Trudeau hat Trump deutlich gemacht, dass die kanadischen Bemühungen nicht genug seien. Und auch bei den weiter andauernden Krisen weltweit hat Trump sich natürlich wieder eingemischt. So hat er der palästinensischen Terrororganisation Hamas gedroht, dass sie sofort alle Geiseln freilassen und die Leichen der ermordeten Israelis übergeben solle oder es für sie, Zitat, vorbei sei. Kurz davor hat das Weiße Haus bekannt gegeben, dass die Trump-Regierung direkte Gespräche mit der Hamas führt. Dazu hat er weiter auf seiner Plattform Truth Social erklärt, Zitat, ich schicke Israel alles, was es braucht, um die Sache zu Ende zu bringen. Kein einziges Hamas-Mitglied wird sicher sein, wenn ihr nicht tut, was ich sage. Das ist die letzte Warnung an euch. Die Hamas-Führung solle zudem den Gazastreifen verlassen, solange sie die Chance dazu noch haben. Auch der palästinensischen Bevölkerung hat er gedroht, indem er betont hat, dass sie tot seien, wenn sie Geiseln gefangen halten. Ja, ob diese Drohungen bei möglichen Verhandlungen weiterhelfen werden, ist eher fraglich. So steht das Waffenruheabkommen zwischen der Hamas und Israel auf der Kippe. Letztes Wochenende ist die erste Phase der Waffenruhe ausgelaufen und ein Fortbestand des Abkommens ist schwierig. Denn im ersten Schritt hat Israel einen US-Plan angenommen, bei dem das Abkommen während Ramadan und des Pessachsfests verlängert werden soll. Dazu müsste die Hamas die Hälfte der verbliebenen israelischen Geiseln im Gegenzug zu einer Verlängerung und einer Zusage für Waffenstillstandsverhandlungen freilassen. Wie sich die Hamas dazu positioniert, ist nicht bekannt. Zum Schluss machen wir noch schnell die Good News, ihr Lieben. 60 Jahre Jugend forscht gibt es jetzt und es hat mich selber persönlich berührt. Ich habe da zwar nie mitgemacht, aber war immer ganz stolz auf Freunde, die das gemacht haben und auch ganz beeindruckt von den ganzen Ideen. Und ich glaube, dass gerade solche Projekte heute immer wieder gebraucht werden, dass wir MINT-Fächer fördern, dass Jugendliche gefördert werden. Und dazu ist Jugend forscht doch was richtig Schönes. Das war die knappe Good News zum Schluss. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke, das ist ganz wichtig. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.